Marcel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharokni.
Ja, vielen Dank, Herr Hossel. Das Drama um den Ausgang der US-Wahl geht weiter. Inzwischen sind einige Neuigkeiten in die Medien, in die Öffentlichkeit durchsickert, die von Bedeutung sind. Ich möchte so an dieser Stelle anfangen mit einem wichtigen Treffen im Weißen Haus im Dezember 2020. Am 18. Dezember soll es im Weißen Haus ein wichtiges Treffen gegeben haben, an dem auch unter anderem der Milliardär Patrick Byrne teilgenommen haben soll. Dabei soll es auch um Wahlfälschungen gegangen sein. Zunächst möchte ich Sie darum bitten, uns zu erläutern, warum dieser Milliardär Byrne an diesem Treffen teilgenommen hat. Wozu ist er überhaupt eingeladen worden?
Ja, lieber Herr Scharokni, das ist eine spannende und typisch amerikanische und vielleicht auch typisch Donald-Trump-Geschichte. Denn die drei, die da waren, das waren immerhin der frühere nationale Sicherheitsberater unter Trump, der ehemalige General Michael Flynn, dann auch die ehemalige Bundesanwältin Sidney Powell, die aufgefallen ist, weil sie in einer Pressekonferenz zusammen mit Trumps persönlichem Anwalt, dem ehemaligen New Yorker Oberbürgermeister Rudy Giuliani, darauf hingewiesen hat, dass eben die Software, die von den Wahlcomputern der Firma Dominion in, ich weiß nicht, 27 US-Bundesstaaten eingesetzt worden ist, eine Wahlfälschungssoftware sei. Ein sehr ernsthafter Vorwurf, der dem natürlich auch nicht nachgegangen wird, korrekt? Wie allen anderen Vorwürfen ja auch nicht. Diese beiden waren da und seit 2 Monaten nach eigener Aussage in Washington ist eben dieser Patrick Byrne, der ist ein glühender ein Verfechter einer wahrhaftigen Politik. Er hat zum Beispiel in seiner Karriere mal einen Geschäftsmann, das kann man auf Wikipedia nachlesen, rechtlich, wie soll man sagen, angegriffen oder zunächst allerdings in den Medien. Und in den Medien hat er gesagt, der hat ja mit Al-Qaida zu tun und der ist ein Finanzier von diesen Typen und der ist voll verwickelt in 9/11 und in Al-Qaida-Geschäfte der US-Regierung. Sie erinnern sich und wir alle wissen, dass sich ja diesen Begriff Terrormanagement in die politische Debatte eingeführt habe. Sie ist ja eigentlich in der psychologischen Debatte, nämlich als ein Umgang mit Angst eingegangen. Aber ich habe das in meinem Unterricht für Bundeswehr und allerdings auch ohne mein Wissen eingeladene Geheimdienstangehörige zum Thema Afghanistan eben diesen Begriff Terrormanagement eingeführt, weil er erklärt, dass wir ja im Westen nicht etwa Terror bekämpfen, sondern wir organisieren ihn, wir schulen ihn, wir rüsten ihn aus, wir finanzieren ihn, wir liefern Nachschub und so weiter und so weiter. Und wir bestrafen auch Terroristen, die nicht genau das machen, was wir wollen. Auch mit Drohnen. Das ist so unser Management, ja, unser westliches Management des Terrors, ausgehend von Washington. So, und diese ganzen Dinge hat dieser Patrick Byrne angegriffen und musste dann 1,1 Millionen Dollar Schadenersatz leisten, aber insgesamt wird ihn das Ganze etwa das 2- bis 3-fache gekostet haben, was gar nicht viel ist. Das hätte auch viel schlimmer ausgehen können. Das hat er dann seitdem nicht wieder probiert. Und herausgekommen ist diese ganze Geschichte, dass er dabei war und wie das war, nur durch ein Interview mit einem anderen Mann, Dr. David Janda, ein bekannter orthopädischer Chirurg in Ann Arbor im US-Bundesstaat Michigan. Da sitzt er seit 40 Jahren und hat also amerikanische Preise zuhauf bekommen für hervorragende Arbeit an der Gesundheit und vor allen Dingen bei der Unfall- und Gesundheitsschadenverhütung. Das ist also offenbar eine gewaltige Leistung von ihm. Da kann er enorme Dinge vorweisen. Und beide Herren haben ein Interview geführt am 22. Dezember. Das gibt's nicht auf YouTube, die würden das löschen, sondern auf Rumble. Und ich werde den Link dann gerne beisteuern dazu. Und das ist deshalb interessant, weil beide Herren eine Ahnung davon haben, was der Deep State ist in den USA. Dieses Wort kommt ja immer wieder in unseren Gesprächen vor. Und ich habe tatsächlich mich gern für dieses Interview eingesetzt, weil ich noch niemals von einem amerikanischen Staatsbürger, der namhaft ist, kein Spinner, nicht irgendwas hergelaufen ist. Patrick Byrne ist Absolvent der Stanford-Universität und hat dort auch unterrichtet als Dozent. David Junda ist ja sowieso eine bekannte nationale Größe im Gesundheitssektor. Beide kennen sich mit dem Deep State aus und sprechen darüber offen. Das sind anständige, ehrliche Amerikaner. Die gibt es massenhaft. Und es ist wichtig, meine ich, dass sie zu Worte kommen und man ihnen zuhört, wie korrupt und wie verrückt die amerikanische Gesellschaft ist. Wie jetzt konkret die Verbindung Michael Flynn und Sidney Powell war, zu dem Patrick Byrne, der dann darüber erzählt hat, allerdings sehr anständig, er hat nicht ein Zitat von Donald Trump gebracht, er hat nur erzählt, was er gesehen hat und wie die Diskussion ging und was seine Ansicht dazu ist. Und das ist eben sehr krass, das werden wir jetzt sehen. Im Wesentlichen ist er offenbar mit Mike Flynn und Sidney Powell bekannt, persönlich bekannt. Und dann haben die beiden, die drei sich entschlossen, dass sie spontan das Weiße Haus heimsuchen, hatten keine Einladung, haben ans Tür geklopft. Ein Mann, der ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater ist, hat normalerweise ein Sicherheitsclearing. Die Leute kannten ihn dort. Man hat ihn deshalb reingelassen und haben sich in der Weißen Hausverwaltung durchgequatscht, sozusagen bis zum Oval Office, bis zum Büro, persönlichen Büro des Präsidenten Donald Trump. Und da haben sie dann 4,5 Stunden verbracht. Und das ging so heftig her mit Gebrüll und Getobe, dass die New York Times darüber berichtet hat, allerdings nicht über Patrick Byrne. Der kommt interessanterweise gar nicht vor. Aber eben so ein Vorkommen Mike Flynn und Sidney Powell, die ehemalige Bundesanwältin, ein längerer Beitrag. Und das ist ganz interessant, weil es eben auch zu nichts geführt hat. Und das können wir jetzt alles untersuchen.
Herr Hassel, das Hauptthema, wie Sie auch angedeutet haben, soll die Wahlfälschung gewesen sein. Aber man weiß nicht so genau, was darüber diskutiert worden ist und was die einzelnen Personen dazu gesagt haben. Wissen Sie, was dort so besprochen worden ist?
Ja, das kommt eben in Teilen, nicht alles, was Sie jetzt angesprochen haben, kommt daraus, aber in Teilen kommt durchaus heraus aus dem Gespräch von Dr. Dave Junda und dem Pat Byrne, das sie eben auf Rumble geführt haben, immerhin fast 40 Minuten lang, kommt ziemlich deutlich heraus, worum es da gegangen ist und auch, warum der Krach so groß war. Also zunächst mal, um es klar zu sagen, hat Pat Byrne bestätigt, dass diese Diskussion sehr kontrovers war, um es vorsichtig auszudrücken. Um es klar zu sagen, hat man sich da angebrüllt. Und Pat Byrne hat mehrfach in diesem Gespräch mit Dave Junda gesagt, ich war drauf und dran, dem einen oder anderen Anwalt von Trump aufs Maul zu hauen mit der Faust, weil ich klar machen wollte, dass das alles Schurken sind. Das ist schon heftig. Der äußere Rahmen dafür war eine Überlegung des amerikanischen Präsidenten und in der ganzen Umgebung, die ihn stützt natürlich, dass es in den USA für den vorliegenden Fall von Wahlfälschung dringend einen sogenannten Chefaufklärer braucht. Das ist etwas vollkommen Normales in jeder Verwaltung, wenn irgendwas Gewichtiges anbrennt. Und ich meine, dass die massive Fälschung einer Wahl zum US-Präsidenten durchaus etwas ist, was man für wichtig halten sollte, dass man dann einen beauftragt, um das zu untersuchen. Um hier das Ganze nicht in eine erneute eine Aussprache über Wahlfälschung in den USA im Fall Trump ausarten zu lassen, möchte ich vielleicht noch daran erinnern, dass bei vielen US-Präsidenten immer wieder das Thema Wahlfälschung aufgekommen ist. Es ist ein Thema, das sozusagen unauslöschlich in Beton gebohrt, sozusagen in Stein gemeißelt, alle US-Wahlen begleitet. Und das Ganze wird sehr professionell gehandhabt. Ich hatte in unseren Gesprächen gesagt, dass es aus früheren Wahlen diese berühmte Fraction Magic Software Diskussion gibt, weil eben über 90% der US-Wahlstimmen an Computern abgegeben werden, normalerweise. Nun waren es etwa 10% weniger wegen Corona. Und viele waren per Briefwahl, aber das wurde eben so gehandhabt, dass Recht und Gesetz widersprochen wurde. Aber kurz und grün, wenn so viele so Computer dabei sind, dann ist natürlich die Fälschung viel leichter möglich, als wenn man wie bei der Wahl von George Bush in Florida sogenannte Hanging Chads, also Wahlstimmen auf Papier, die gelocht wurden, und dann muss man da sehen, sozusagen hängt diese Lochung dann noch irgendwo, ist die richtig und sowas ähnliches. Das war eine furchtbare Diskussion damals bei der ersten Präsidentschaftswahl von Bush gegen Al Gore. Al Gore hat eben auch sehr interessant gegen Wahlfälschung angekämpft und hat das aufgegeben und hat dann, um es ganz kurz zu fassen, einen weltweit zwangsweise beachteten PowerPoint-Vortrag gehalten vor den Vereinten Nationen über die Klimaerwärmung, eine glatte Lüge, wie man weiß. Und damit hat er einen fantastischen Lebensunterhalt sich aufgebaut. Und das geht nicht ohne Deep State, so etwas. Und so haben wir mit Sicherheit nicht nur ein, zwei oder fünf Präsidenten, die dem Deep State ihre Wahlfälschungsidee verkauft haben, gegen ein fantastisches, wohl abgesichertes Leben danach. Und das ist jetzt die Debatte, die im Grunde im Hintergrund stattfindet. Wir haben das in zwei, drei Interviews auch besprochen. Ich habe es auch mit dem türkischen Fernsehen besprochen, dass Donald Trump sich nach meiner Analyse und Ansicht entscheiden wird, nicht sich ermorden zu lassen, sondern dem Deep State zu gehorchen. Denn dass der Deep State auch Präsidenten ermordet, das wissen wir bei John F. Kennedy. Wer ein wenig die Einzelheiten anguckt, und interessant, hier ist ja Donald Trump auch tätig geworden und hat bisher als geheim eingestufte Informationen zur Ermordung seines Amtsvorgängers John F. Kennedy freigegeben. Und das hat ganz hervorragende Analysten auf den Plan gerufen, die sagen, was bedeutet das? Und die sagen allerdings ziemlich unisono, dass die Dokumente, die Trump freigegeben hat, sehr wichtig sind. Sehr wichtig. Das ist also die Aussage dazu. Und da hat sich Trump bereits mit dem Deep State angelegt. Das sind die Dinge, um die es da geht. Nun also eine Debatte unter den drei uneingeladenen Ankömmlingen im Weißen Haus mit mindestens drei Trump-Anwälten, wenn man Patrick Byrne Glauben schenken darf, und anderen Mitarbeitern im Oval Office, wo es darum geht, ob die ehemalige Bundesanwältin Sidney Powell zur offiziellen Präsidentschaftsbeauftragten wird, um die Wahlfälschung zu untersuchen. Und wir wissen ja, bis heute ist sie nicht ernannt, ist niemand ernannt. Es gibt keinen ernannten Beauftragten des Präsidenten, um Wahlfälschung zu untersuchen. Nach wie vor aber kräht dieser Präsident lautstark herum, die Wahl sei krass gefälscht und er sei eigentlich ein Erdrutschwahlsieger. Er nennt aber keinen Beauftragten zur Untersuchung. Spannend. Wie kommt das? Das sind die Dinge. Und Patrick Byrne hat also diese Debatte geschildert, die Auseinandersetzung, hat dringend angemahnt, dass der Präsident das endlich macht. Und das war ja am 22. Dezember, also 4 Tage nach dem Gespräch im Weißen Haus, hat er dieses Interview gegeben, offensichtlich, um Druck auf den Präsidenten auszuüben. Nun endlich diese Beauftragte Sidney Powell, das muss ein ziemlich harter und mutiger Knochen auch sein, diese Dame. Ich habe sie live gesehen bei ihrer ganzen Pressekonferenz von A bis Z, mir alles angeguckt. Die ist wirklich ein harter Brocken. Die hat auch vor wenig Angst. Die ist sogar noch weniger ängstlich, sagt Patrick Byrne, als Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani selbst. Und er fand das deswegen, dass sie so geeignet sei. Und Michael Flynn sollte dann Stabschef im Weißen Haus werden. Jetzt kommen wir wirklich ins Eingemachte, weil eben alle drei sich offenbar einig werden, dass die Hälfte des Weißen Hauses bereits Deep State unterwandert ist, und tatsächlich gegen den Präsidenten arbeitet und alles nur Mögliche tut, um eine Untersuchung, dieser Wahlfälschung zu verhindern, eine offizielle Untersuchung.
Herr Hossel, aber die Medien berichten so ganz anders. Laut Medien scheiden der Präsident Trump auf Änderung von Wahlergebnis. Und das hat auch sogar bei Republikaner Empörung ausgelöst. Das soll in Georgien gewesen sein, wie die Medien nun einheitlich darüber berichten. Also, wenn man den Medien Glauben schenken darf, dann heißt es, dass der Präsident, amtierender Präsident, den Wahlleiter dieses Bundesstaates dazu sozusagen zwingt, ein anderes Ergebnis vorzulegen. Was meinen Sie dazu?
Ja, das ist auch sehr spannend, dass Patrick Byrne in dem Interview eben erzählt, dass man inzwischen schon das klar sagen kann, dass die Medien hier wieder einmal organisiert lügen. Ja, das ist ja in unseren Gesellschaften inzwischen das Übliche geworden. Wir sehen das an vielen Dingen. Ich kann nur eine Sache zitieren, die uns allen extrem bewusst ist. Das ist der Umgang mit dem Iran im Zuge des Bruches des Atomvertrages einseitig, unprovoziert und natürlich völlig illegal durch den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Dass man einfach aus einem Vertrag so Knall auf Fall aussteigt, und sagt, ich mache da nicht mehr mit, das ist ein schlechter Vertrag, und möchte aber dann den Iran zwingen, den weiter einzuhalten, das ist ein politischer Witz natürlich, und der Iran hat sich da praktisch jahrelang drauf eingelassen, indem er ganz langsam, Schritt für Schritt und jeder Schritt Monate vorher angekündigt, sich vorsichtig aus dem Vertrag verabschiedet hat, nachdem auf ebenfalls jahrelanges Anmahnen aus Teheran, nicht mal die Europäische Union, ihre eigenen lautstarken, ständigen Versprechungen erfüllen wollte, diesen Vertrag durch eigene Mechanismen, die dem Iran einen Warenexport erlaubt hätten und auch einen Import, also den Bruch der bestimmten Embargos, die da sind, legale mit der UNO, illegale ohne UNO, die meisten schlimmen, wie soll man sagen, Sanktionsthemen sind ja illegal, nicht? Einfach wie ein Unterdrückungsmechanismus durch die westliche Welt im Iran übergestülpt. Das sind, und die, wie die Medien berichten, die nie oder fast nie schreiben, dass der Iran zu jedem Tageszeitpunkt diesen Vertrag übererfüllt hat, während der Westen ihn nie erfüllt hat. Das sind ja auch so krasse Dinge. Und trotzdem geht es unisono, der Iran ist schuld und der Iran provoziert und der Iran bricht den Vertrag und so weiter und so weiter. Ganz, ganz typisch. Wir haben viele andere Lügen in dieser Hinsicht. Beim Iran-Irak-Krieg gibt es auch solche Dinge, aber nicht nur um den Iran herum wird gelogen, auch um Russland herum, um China herum. Immerzu und über alles wird, wenn der regierende Deep State mit seinen Lügenmedien das für richtig hält, krass und klar gelogen. Und das ist eben auch hier in diesem Fall, worum ging es in Georgia? Donald Trump, das weiß ich, weil ich die Tweets von Donald Trump genau lese, Donald Trump und die ihn unterstützenden Leute wollten ganz einfach, dass jede Stimme, die da abgegeben worden ist, nicht nur einfach nochmal gezählt wurde, das ist ja passiert in Georgia, man hat nochmal gezählt, sondern dass sie untersucht werden, weil eben da Fälschungen vorgekommen sind, so dass man eben zig und hunderttausende Stimmen nachgedruckt hat und hat sie dann ins System eingefüttert und mehrfach und solche Dinge. Das ist, und man hat Kontrollen nicht eingehalten und diese Dinge. Aber er wollte einfach nur mal, dass man diese offensichtlich nachgedruckten Wahlstimmen einfach mal untersucht. Wenn man das nämlich täte, dann wüsste man, was das für eine Sorte Papier, wer hat das geliefert, wohin ist das geliefert worden, wann sind die Stimmen einfach nachgedruckt worden. Das würde alles auffliegen wie nichts Gutes. Also dass Donald Trump verlangt habe, das Wahlergebnis zu ändern, ist natürlich ein krasser Witz, das hat er nicht. Aber das würde zwangsläufig rauskommen, wenn man prüft. Das ist eine andere Frage, aber so wird ja nicht berichtet. Es wird so berichtet, dass Donald Trump wie ein herumlaufender Idiot, buchstäblich, das hat mich auch dazu gebracht, sehr scharf zu zögern und genau in die Details zu gehen bei der Untersuchung, hat man eben aussehen lassen wie einen wirren Idioten, der irgendwelche wirren Sachen sagt und nicht weiß, was er da tut. Der weiß sehr genau, was er tut. Und es ging um die Prüfung der Stimmen, um nichts anderes. Und das wird nicht berichtet. Also so wissen wir also, wir dürfen hier auf die großen, ich sage mal Kartellmedien, nichts geben, weil das, was sie tun, zur Aufhellung nicht beiträgt.
Herr Holzer, Sie sagten noch, dass die Hälfte des Personals im Weißen Hauses im Weißen Haus gegen ihren Chef sei. Wir wissen aber von Trump, dass er so einer ist, der sofort jemanden feuert, wenn er etwas falsch macht. Wie kommt es dann, dass diese Zusammensetzung, zumindest die Hälfte davon, wie Sie sagten, gegen ihren Chef arbeitet, ohne einfach gefeuert zu werden?
Ja, das ist auch eine tolle Frage und trifft ja sehr den Punkt. Ich will mal ein bisschen, wie soll man sagen, hier den mir, wie soll man sagen, sehr lieben Popkünstler, dessen Vater aus Italien kommt, aus Neapel, glaube ich, oder aus der Umgebung, und der Zeit seines Lebens fürs US-Verteidigungsministerium gearbeitet hat. Dieser Popkünstler Frank Zappa, der hat die amerikanische innere Politik in einer Weise kritisiert und auseinandergenommen. Das ist wirklich brillant. Das ist politisch brillant. Und da erinnere ich mich, als ich kleiner Redakteur war beim Mitteldeutschen Rundfunk und wollte, ich habe immer so kritische Sprüche gemacht, wenn es um die Vermeldung der Arbeitslosenzahlen ging. Einmal im Monat, also kritische Sprüche von Christoph Hörstel in der Nachrichtensendung. Und das hat verschiedentlich Ärger mit den Chefs gemacht, bis ich keine Lust mehr hatte, überhaupt beim deutschen Fernsehen zu arbeiten. Und ein Spruch erinnere ich mich noch von Frank Zappa, der wurde einfach krass sofort vom Redaktionsleiter abgelehnt. Frank Zappa hatte gesagt, die Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Industrie. Und das wurde mir verboten, durfte ich nicht sagen. Das war ein Moment, wo mir klar war, dass ich möglicherweise in diesem System nicht glücklich würde. Und wir schauen jetzt einfach mal an, wie das bei Trump war. Er hat eine ganze Menge Leute tatsächlich durchgeschleust, die nicht gut taten. Aber er hat längst nicht alle gefeuert, die er hätte feuern müssen, sagt zum Beispiel Patrick Byrne in diesem Gespräch mit Dr. David Junder. Und das sind die Dinge, auch da haben die Medien, ist mir klar, eine regelrechte Kampagne gestartet, um den Trump, der ja immerhin ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist, das darf man nicht vergessen, darzustellen als jemanden, der buchstäblich nicht bis drei zählen kann. Ich erinnere mich an die dollsten Geschichten, dass da also ein Oberhemd, auf dem Boden des Schlafzimmers des Präsidenten im Weißen Haus liegt. Und jemand hat das aufgehoben und Trump hat verlangt, dass er es liegen lassen soll. Solche Dinge werden da berichtet. Ich kann über diese Hemdenfrage jetzt nicht abschließend klären, ob das zutrifft oder nicht. Aber eines ist klar, Trump weiß ziemlich genau, was er tut. Und er hat die Wahl gewonnen, die erste Wahl, weil er eine hervorragende Unterstützer mit Milliarden hatte, darunter einen berühmten Mathematiker mit einer erfolgreichen Firma, die sehr genau wussten, was sie wollten und wissen, was sie wollen. Und mit Sicherheit hat er viel mehr Deep State-Freunde im Weißen Haus gelassen, als er je feuern konnte. Und die Sache ist ja so, wir haben in der Sekunde, in der es um, wie soll man sagen, ethische, ehrliche Politik geht, in den USA sofort die Vermutung bei Amerikanern, die mutig und offen reden wollen, dass jemand, der es tatsächlich ehrlich meint, vermutlich sein Amt nicht überlebt oder im Amt nicht überlebt. Und diese Debatte ist in den USA ganz kräftig geworden seit der Ermordung von John F. Kennedy. Und die ganze Debatte um John F. Kennedy ist also ein dickes Thema. Und wir wissen ja auch, dass die Geschehnisse von 9/11, also von dieser Attentatsserie der angeblichen vom 11. September 2001, bis heute nicht aufgeklärt ist. Frühere Skandal, Golf von Tonkin-Zwischenfall zum Einstieg in den Vietnamkrieg, davor die Explosion des US-Kriegsschiffs Maine vor Kuba, was dann eben dazu führte, dass die Amerikaner auf Kuba einmarschierten und sich die Insel unter den Nagel gerissen und die Spanier vertrieben haben. Dass diese Dinge, die wurden alle aufgeklärt. Aber eben 9/11 nicht. Und da fängt das Unheil an. Und da setzt eben eine Großkorruption ein, die ungeheuerlich ist. Denn da haben ja die USA die ganze Welt unter Terrorkriegsdrohung gesetzt. So ist es ja. Und sie haben in 15 Ländern nach 9/11 Militärbastionen errichtet, die sie vorher nicht hatten. Wie unglaublich praktisch und billig war 9/11 für die US-Politik, die das amerikanische Volk garantiert so nicht will. Das sind die Dinge. Und das ist auch eben die Schilderung von Patrick Byrne, wie er erlebt hat, dass die Anwälte in der Diskussion, Trumps Anwälte, nicht Rudy Giuliani, der wurde am Telefon zugeschaltet und hat sich sehr couragiert und toll benommen, sagt Patrick Byrne. Aber drei Leute, die da waren, ein Herr Cipollone zum Beispiel, die sich so aufgeführt haben, dass sie jede Untersuchung der Wahlfälschung abgelehnt haben, haben alles torpediert. Ja, wir wissen nicht, ob wir das können und so. Auch schon die Schilderung, wie die Dreiergruppe ins Weiße Haus kam. Wie es dann so war, dass man gesagt hat, die Sidney Powell, die braucht ja eigentlich, weil Trump so entschieden hatte, einen ständigen Zugang und ein Sicherheitsclearing. Ja, das hatte nämlich Trump verfügt. Er hat sie zwar nicht ernannt, aber er hat ihr ein Sicherheitsclearing verpasst. Das darf der US-Präsident, da muss er niemanden fragen. Das wurde ihr nicht gewährt. Und dann hieß es, okay, dann kann sie ja jedenfalls so einen kleinen Zettel um den Hals kriegen. Das machen die Amerikaner immer gerne, ein sogenanntes Badge. Und da hat man so ein Band um den Hals und da hängt dann ein Ausweis dran mit Lichtbild und 1000 Unterschriften und dann darf man überall durch. Das hat man ihr auch nicht gegeben nach diesem 18. Dezember, dieser Sitzung im Weißen Haus. Und jetzt einmal kurz zurück zur Sitzung. Das Wichtige an der Stelle war, dass eben Patrick Byrne feststellt, alle drei Anwälte haben immerzu gegen die Untersuchung der Wahlfälschung operiert. Und er sagt eben auch, dass er so wütend geworden sei, dass er die am liebsten verprügelt hätte, hat es aber nicht gemacht. Man denkt sich, der ist körperlich dazu in der Lage. Das ist ein kräftiger, großer Typ. Aber er hat es nicht gemacht, weil er dachte und sagte, das sei schädlich vielleicht. Und also hat er sich da zurückgehalten. Aber sie haben eben dem US-Präsidenten Donald Trump klar angeraten, dass Sidney Powell die Sache, die Untersuchung leiten soll. Rudy Giuliani wird persönlicher Berater des Präsidenten in dieser Frage, so wie er persönlicher Anwalt ist. Sie halten ihn für zu alt, um die Sache selbst zu leiten. Und Michael Flynn eben Stabschef. Das haben sie immer wieder durchzusetzen versucht gegen die Berater des Präsidenten, die da vehement mit allen Ausflüchten und dies und das da gesprochen haben.
Herr Hossel, spätestens am Mittwoch, am kommenden Mittwoch, am 6. Januar, soll Klarheit in diese Sache kommen. So berichten auch die Medien. Denn an dem Tag soll dann der US-Vizepräsident Pence das Ergebnis offiziell bekannt geben. Bislang haben sich 11 oder 12 Senatoren dagegen gestellt und meinen, dass so eine Untersuchung wegen des Vorwurfs vom Wahlbetrug geben soll. Also, was meinen Sie? Auf der anderen Seite hat auch Präsident Trump seine Anhänger ausgerechnet an diesem Tag zu einer Versammlung, zu Protesten aufgerufen. Ja. Das wird sehr spannend sein. Was können Sie uns dazu sagen?
Trump besteht darauf, dass alle Amerikaner, die gute Patrioten sind, am 6. Januar in Washington sein sollten. Am besten schon vorher. Patrick Byrne aus dieser Versammlung sagt, ab dem Montag, ab heute, dem 4. Januar, seien entscheidende Tage. Es ist durchaus fraglich, ob Vizepräsident Pence tatsächlich das Ergebnis so verkünden wird, wie es da stattgefunden hat. Es ist sehr fraglich, wie die Situation in Washington wird. Es hat praktisch der amtierende US-Präsident das Volk gegen den regierenden Deep State in Washington mobilisiert, aber sehr zurückhaltend, nicht wahr? Wenn Sie wirklich das Volk mobilisieren, dann organisieren Sie Busse. So geht das. Und dann organisieren Sie Zelte und dann organisieren Sie Catering. Dann machen Sie das, was wir aus der Ukraine kennen, 2004. Als George Soros und andere den Umsturz dort organisiert haben, die sogenannte Orangene Revolution, da war alles da. Da wurden die Leute bezahlt, da gab es Transport und da gab es Verpflegung bis zum Klohäuschen. Alles vorhanden. Und diese Art Dinge passieren hier in den USA nicht so richtig. Und daran merken die Menschen, der Präsident verteidigt sich halbherzig. Ich will aber noch mal auf das halbe Weiße Haus zu sprechen kommen, ganz kurz, weil das unbedingt noch an die Zuhörer muss. Patrick Byrne hat ja diese Anklage gemacht, die Hälfte arbeitet gegen den Präsidenten. Und er hat vor allen Dingen erzählt, wie das geht. Er tummelt sich also seit 2 Monaten in Washington, nicht weil er nichts Besseres zu tun hätte, er würde lieber Geld verdienen in der Zeit. Aber er möchte gerne sich dafür einsetzen. Er ist nicht mal ein großer Trump-Fan, wie ich eben auch nicht zum Beispiel. Er möchte sich dafür einsetzen, dass das Wahlrecht bleibt, wie es ist, nämlich eigentlich vorgesehen, fair und frei und korrekt. Und das passiert hier nicht, sagt er. Und er hat erzählt, dass Folgendes passiert. Wenn Mitarbeiter des Weißen Hauses sich in der Gesellschaft in Washington zeigen, dann werden sie angesprochen von Deep State-Leuten, etwa so. Du, mein Freund, hast dafür zu sorgen, dass dieser verfluchte Präsident Trump endlich seinen Anspruch aufgibt auf die Untersuchung der Wahlfälschung und endlich aufhört, von Wahlfälschung zu reden und eine Concede, heißt das, also sozusagen eine Zurückweichen vor dem Wahlergebnis, das da jetzt ist. Und du musst den und die Niederlage anzuerkennen. Darum geht's. Trump soll die Niederlage anerkennen. Und das tut er nicht. Und man verpflichtet jetzt die Mitarbeiter im Weißen Haus, auf den Präsidenten einzuwirken, dass er das macht, dass er endlich die Wahlniederlage zugibt. Das ist sehr wichtig, denn es ist für den Deep State extrem wichtig, dass da nicht ein Präsident aus dem Weißen Haus rausgekarrt wird, der nach wie vor behauptet, die Wahl sei gefälscht. Das ist unschön für das Deep State Geschehen in den USA und deswegen wird er dazu gebracht in irgendeiner Form. Man wirkt auf ihn ein. Bisher hat man das aber nicht gekonnt. Man hat auch allerdings ist auf der anderen Seite nicht gekonnt, ihn zu überzeugen, die Wahlfälschung richtig zu untersuchen oder untersuchen zu lassen. Und dazu möchte ich gern einmal wieder auf Frank Zappa kommen. Der hat nämlich auch gesagt, Amerikaner reden gern über Demokratie, empfinden sie aber, vor allem wenn es drauf ankommt, eher als Unbequemlichkeit. Wir haben stattdessen ein autoritäres System aufgebaut, das lediglich wie eine Demokratie aussieht. Das ist eben das, was ich die Demokratie-Simulation nenne. Ich habe das, was ich da analysiere, sehr gut wiedergefunden bei diesem klugen Musiker. Frank Zappa weiter, wir zahlen Wucherpreise für einen Riesenwitz von Regierung, lassen uns von ihr herumschubsen und wundern uns, Entschuldigung den Kraftausdruck, wie all die Arschlöcher an die Macht gekommen sind. Das ist Frank Zappa. Und in einem etwas nüchterneren Zeitpunkt hat er gesagt, und das ist wirklich wichtig, die Illusion der Freiheit wird andauern, solange es profitabel ist, dass sie andauert. In dem Moment, in dem es zu teuer wird, die Illusion weiter aufrechtzuerhalten, werden sie einfach das Bühnenbild abreißen, die Vorhänge zurückziehen, Tische und Stühle aus dem Weg nehmen und du wirst die Backsteinmauer im Hintergrund des Theaters sehen. Das ist niederschmetternd, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist tatsächlich das, was hier in den USA passiert. Und das Verrückte ist, in dem Gespräch von diesem Mann Patrick Byrne, der so viel Einsicht hat und dabei war, und dem Dr. Dave Gender, der auch so viel Einsicht hat und inzwischen mit einer eigenen Website sich politisch intensiv betätigt, beide kommen nicht auf den Gedanken, dass auch Trump dem Deep State gehorcht, dass das Wirken des Deep States so weit reicht, dass eben der US-Präsident nicht wagt, eine Untersuchung über Dinge anzustellen, die er öffentlich so krass und klar beklagt, wo die Daten so krass und klar am Tage sind und so krass und klar die Medien im Chor lügen, wie sie es immer tun, wenn Staatsverbrechen gedeckt werden sollen im Westen. So sieht das eben tatsächlich leider aus. Das ist die Lage, dass sie es beide nicht zur Sprache bringen. Beide haben, ist sogar das Wort Deep State gefallen in der Diskussion. Aber was sie nicht durchkriegen, ist zu sehen, dass das Ganze ein riesiges Deep State-Theater ist. Von der Wahlfälschung natürlich bis zum, ich will mal sagen, Selbstverteidigungstheater des amtierenden amerikanischen Präsidenten. Eine riesige, gewaltige Show.
Herr Hossel, lassen Sie mich hier auch einen weiteren wichtigen Punkt erwähnen. Und zwar, wir lesen in der Presse, dass der US-Präsident Trump Militäreinsatz erwägt. Deshalb ist auch davor gewarnt worden, vor allem von einigen Ex-Verteidigungsministern. Ich zitiere hier, 10 lebende Ex-Verteidigungsminister der USA haben die Regierung des abgewählten Präsidenten Donald Trump vor einem Einsatz des Militärs im Streit um den Wahlausgang gewarnt. Entsprechende Demütigung würde das Land auf gefährliches, rechtswidriges und verfassungswidriges Gebiet führen, heißt es in einem Meinungsartikel der Ex-Minister für die Washington Post. Dazu gehören auch Verteidigungsminister unter Trump wie James Mattis oder Mark Spear. Also die Lage ist offenbar sehr gefährlich.
Ja, tatsächlich hat hierzu Patrick Byrne auch Stellung genommen. Und er hat gesagt, in diesem Treffen im Weißen Haus ist das niemals zur Sprache gekommen. Es wurde gar nicht debattiert, ob Militär eingesetzt werden soll. Das hat tatsächlich der Michael Flynn gesagt, dass Trump das Ausnahmerecht ausrufen sollte und das Militär einsetzen, um die Wahl nochmal durchzuführen. Das ist eine interessante Geschichte, dass Trump das gar nicht gemacht hat. Ihm wird es aber angehängt. Michael Flynn hat das getan, mit Sicherheit nicht abgesprochen mit Donald Trump. Und diese jedenfalls nicht in diesem Termin natürlich. Und das sind die Dinge, die dann von den Medien hochgefahren werden. Und da sagt einfach nur, so muss man das interpretieren in der Analyse des Geschehens und auch der Medienveröffentlichung, der Deep State warnt Donald Trump vor einem solchen Einsatz. Und wenn die Warnung so hochkarätig erfolgt, dann kann man sich eben vorstellen, Donald Trump ruft das Ausnahmerecht aus und setzt das Militär tatsächlich ein. Dann könnte es passieren, dass man findet, Donald Trump sei jetzt besser in einen Sarg untergebracht. Also das ist, könnte den Deep State zu einer Ermordung bringen. Nicht so, das muss man eben einfach für Donald Trump sagen. Das ist seine Wahl dann.
Herr Hostel, zum Schluss möchte ich wie immer Ihre persönliche Meinung dazu fragen. Wie sehen Sie die Zukunft für die USA jetzt in dieser sehr spannenden Zeit?
Ich habe das nochmal nachgeprüft, am 6. November im englischsprachigen türkischen Fernsehen A-News gesagt. Und ich muss das auch hier wiederholen. Nach meiner besten Einschätzung ist es so, dass Trump gegenüber dem Deep State einknicken wird. Er wird sich wehren, aber er wird dabei nicht bis zum Letzten gehen und er wird am Schluss sozusagen klein beigeben. Ich glaube nicht, dass Donald Trump vorhat, als Held zu enden. Und das ist einfach eine Einschätzung, die kann falsch sein. Und eine andere Frage muss auch hier betrachtet werden. Wie weit möchte denn, ich habe ja oft in unseren Gesprächen gesagt, der Auftrag an Donald Trump durch den Deep State war, den amerikanischen Staat innerlich in Unordnung zu bringen. Die Frage ist, wie weit reicht dieser Auftrag? Reicht er so weit, dass Donald Trump, wie bereits von ihm angekündigt, am 20. Januar das Weiße Haus nicht räumt? Nämlich bei der Amtsübergabe. Räumen müsste ja eigentlich schon vorher. Aber bis dahin eben nicht. Das bleibt spannend, wie weit geht das Durcheinander, das geplant ist für die Vereinigten Staaten von Amerika. Das hat mit der Bevölkerung schon wieder gar nichts zu tun und dem, was die wollen oder für richtig halten. Hier agieren ganz andere Kräfte. Und da natürlich bin ich nicht sicher, wie weit das Durcheinander reichen soll. Aber ich bin mir sicher, dass Trump am Ende gehorcht.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharogny.
Ja, vielen Dank.